Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass Eltern, genauso aber auch Lehrer, eine Garantenstellung für ihre Schutzbefohlenen haben. Das heißt, ein Lehrer haftet einfach dadurch, dass er Kenntnis davon hat, dass dieses Kind gerade einen körperlichen Schaden erleidet und dass es Symptome hat. Das ist Körperverletzung durch Unterlassen.
Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.
Zu der Serie Alles, was recht ist, möchte ich euch alle wieder mal herzlich begrüßen. Natürlich unsere lieben Gäste, Professor Dr. Martin Schwab, Holger Fischer, Rechtsanwalt und Vorstand der Basis und Norbert Pieper aus der AG Kindeswohl. Ich bin Alkje und ich begrüße euch, die Leute, die wissen wollen, was recht ist.
Ja. Also thematisch ging es ja heute vor allen Dingen um Kinder, wenn ich es richtig sehe. Und wir müssen das vielleicht ein bisschen näher eingrenzen. Wodurch werden Kinder überall betroffen? Sie werden betroffen durch Masken an der Schule. Das steht auch im Mittelpunkt meines aktuellen Musterschreibens. Wenn ich es richtig sehe, auch schon zur Verfügung steht zum Herunterladen. Dann werden Kinder betroffen durch diese massenhaften Testungen an den Schulen. Da glaube ich, müssen wir eine eigene Veranstaltung zu machen, weil diese Testungen einige Sonderprobleme beinhalten. Es gibt aber von Werner Bergholz eine wunderbare Arbeitshilfe, Gefährdungsanalyse, Schnelltests. Die ist im Internet frei verfügbar. Und ich glaube, wenn man Schulämter und Schulleitungen damit konfrontiert, hat man schon die Chance, den einen oder anderen Nachdenkprozess anzustoßen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die eigentlich eine eigene Veranstaltung rechtfertigt. Dann ist es natürlich der Impfdruck in den Schulen, der so weit geht, dass auch die Kinder selber anfangen, Mitschülerinnen und Mitschüler, die nicht geimpft sind, als unsolidarisch zu brandmarken. Das geht dann sogar so weit, dass dann, das wird mir so zugetragen, aus Kreisen der Mitschüler die Forderung laut wird, die Ungeimpften solle man doch bitte alle in eine separate Klasse stecken. Natürlich stellt sich dann die Frage, was mache ich mit den Impfbussen? Natürlich stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn Elternteile wegen der Impfentscheidung untereinander nicht einig sind? Das Kindeswohl wird durch die Corona-Maßnahmen in vielfältiger Form gefährdet. Natürlich haben wir auch das Problem, was ist denn mit diesem 2G und was ist mit dem 3G? Dieser ganze Corona-Regelungskomplex, der betrifft dann eben auch das Privatleben der Kinder. Und wir müssen uns einfach darauf einigen, wo wir heute den Schwerpunkt setzen.
Ja, danke Martin. Der Norbert Pieper hat über die AG Kindeswohl Fragen vorbereitet, beziehungsweise hat einzelne Fragen. Dann würde ich jetzt mal kurz fragen, ob Norbert zu dem Thema Masken eine Frage hat und vielleicht kann auch Holger dazu eine Antwort geben.
Genau. Die Fragen haben wir natürlich gesammelt. Viele Eltern gehen auf die AG Kindeswohl zu und wir haben dann die Fragen entsprechend auch gesammelt. Weil wir heute Präsenzunterricht und Masken als Thema haben, picke ich einfach mal eine Maskenfrage raus. Kann ein Lehrer ein Kind zwingen, die Maske aufzusetzen, wenn es sagt, dass es Kopfschmerzen hat?
Also wenn das stimmt, was ich in einschlägigen wissenschaftlichen Studien dazu gelesen habe, und was ich auch selber aus dem Gespräch mit Arbeitsmedizinern weiß, sind Kopfschmerzen unter der Maske Vorbote einer Kohlendioxidvergiftung. Und wenn ich in dieser Situation dem Kind sage, ist völlig egal, ob du Kopfschmerzen hast, du musst jetzt weiter Maske tragen, dann wird diese Kohlendioxidvergiftung verstärkt. Und dann ist das strafbare Körperverletzung. Der Lehrer darf das Kind also nicht zwingen. Ich gebe bei Corona-Fragen ja häufig zwei Antworten, nämlich die eine Frage, wie müsste es juristisch eigentlich sein? Die andere Frage, wie wird es in der Praxis gemacht? Aus Baden-Württemberg ist mir zum Beispiel bekannt, dass die Regierungspräsidien dann verlauten lassen, also so die typischen Maskennebenwirkungen wie Kopfweh, Müdigkeit und so seien gefälligst hinzunehmen und Maskenatteste würden sowieso überhaupt nur akzeptiert, wenn ein über das gewöhnliche Maß hinausgehendes Gesundheitsrisiko bestehe. Also man versucht, die Schülerinnen und Schüler auf Maskenlinie zu trimmen. Ich bleibe dabei, es ist Körperverletzung und ich glaube, wenn ein Lehrer so etwas macht, dann kann man ihm durchaus auch mal das eine oder andere aus meinem Muster schreiben vorhalten, denn ich habe hier auf aktuelle Forschungsergebnisse verwiesen, die also das mit CO2-Vergiftung wissenschaftlich belegen. Das ist jetzt nicht irgendwelche Schwurbelwissenschaft, sondern das sind peer-reviewed Studien in anerkannten Fachzeitschriften. Da kann man jetzt nicht einfach hergehen und sagen, das ist doch alles nur Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Nazi, Rechts-Rechts-Nazi, sondern das ist der Teil der Wissenschaft, der eben von den alten Medien ausgeblendet wird.
Ich denke mal, auch Kinder sind ja Schutzbefohlene und wir vertrauen unsere Kinder und diesen Lehrern an und die haben einen Lehrauftrag und nicht einen Umsetzungsauftrag von irgendeinem anderen Ministerium. Deswegen bin ich da vollkommen bei dir.
Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass Eltern, genauso aber auch Lehrer, eine Garantenstellung für ihre Schutzbefohlenen haben. Und diese Garantenstellung der Schutzbefohlenen bedeutet, dass man nicht nur durch aktives Tun eine Körperverletzung begeht, indem man zuschlägt oder dem Kind die Maske aufsetzt, sondern einfach indem man unterlässt, diese Handlung, diese Tatfolge, diese Schmerzen und offensichtlich das, warum diese Schmerzen entstehen, zu beseitigen. Das heißt, ein Lehrer haftet einfach dadurch, dass er Kenntnis davon hat, dass dieses Kind gerade einen körperlichen Schaden erleidet und dass es Symptome hat. Das ist Körperverletzung durch Unterlassen. Man könnte noch eins draufsetzen und sagen, die Maske ist ein gefährliches Werkzeug. Und das ist sie. Deswegen ist das eine Schutzausrüstung. Und deswegen muss wegen dieser Schutzausrüstung klar sein, wie die zu tragen ist, wann die durchfeuchtet ist, wann Maskentragepausen sind, weil es eben nicht nur eine einfache Körperverletzung ist, sondern auch eine gefährliche Körperverletzung sein kann. Punkt. Die Maske als Werkzeug. Das gilt dann übrigens auch für den Schnelltest, der zu Blutungen in der Nase führen kann. Und wenn ein Lehrer einfach nur zuguckt, dann hat er definitiv die Körperverletzung durch Unterlassen schon mal begangen und unter Umständen eine gefährliche Körperverletzung. Wie war es denn vor Corona? Eltern sind wegen teilweise jedem Furz angerufen worden, sie sollen ihr Kind abholen. Hier bei diesen Dingen, wo ein Kind im Grunde in der Gefahr ist, dass es ohnmächtig wird, da wird es kaschiert. Es gehört auch dazu, dass die Eltern informiert werden. Das gilt dann grundsätzlich auch für Corona-Maßnahmengläubige Eltern, dass man einfach sagt, dein Kind leidet hier. Das heißt, wir müssen immer auch mal Ausflüge wagen ins Schulrecht, weil wir sind in der Schule. Dafür gibt es Gesetze, ein Schulgesetz. Und da ist in der Regel geregelt, und wenn nicht im Gesetz, dann durch Erlasslage, durch Verwaltungsvorschriften, ist geregelt, wie die Lehrer umzugehen haben in diesen Fällen. Und das tun sie nicht. Im Grunde genommen müssten die jeden dieser Fälle der Unfallkasse melden, weil das ein Schulunfall ist. Ja, die sind gesetzlich unfallversichert, die Kinder, und dementsprechend ist das ein Fall für die Unfallkasse. Ich träume davon, dass viele Fälle bei der Unfallkasse landen. Dann hätte die Unfallversicherung längst ihre Kriterien für Maskentragen an Schulen zugunsten der Kinder aufgeweicht, weil dann hätte es Geld gekostet. Leider ist das bis heute nicht passiert. Das nur an der Stelle mal eingeworfen. Und wie gesagt, immer in das Schulgesetz reingucken und gucken, wie wäre es denn ohne Corona? Wie ist es bei allen anderen Dingen, die Kindern so widerfahren, gesundheitlich?
Das ist ja ein krasser Hinweis nochmal, Holger. Also ich sag mal so, es ist ja total die Regel. Also Putzfrauen zum Beispiel haben schon oft erzählt, dass die ganzen Toiletten voll mit Blut sind, weil viele Menschen, Kinder haben da Nasenbluten. Und zwar jeden Tag. Also sind die Toiletten und die ganzen Taschentücher da im Mülleimer voller Blut, weil die rausrennen, weil sie Nasenbluten haben. Oder wenigstens ein bisschen blutig haben nach diesem Test. Die müssen ja jeden Tag testen. Und wenn man jetzt jedes Mal als Eltern mit seinen Kindern zum Arzt geht, weil man sagt, Moment mal, mein Kind hat ein Problem in der Nase und das ist als Schulunfall deklariert, genau das Gleiche, mein Kind hat Kopfschmerzen in der Schule, lässt sich abholen wegen der Maske, ruft die Eltern an und die sagen, wir gehen zum Arzt, das ist ein Unfall, das müssen wir als Schulunfall. Das wäre doch auch noch eine schöne Art und Weise, um mitzuteilen, dass wir hier ein erhebliches Problem haben. Und der Verursacher ist die Schule selbst, das Bildungsministerium und der Lehrer.
Ja. Nicht zu vergessen die Schulbehörden, also etwa die Bezirksregierungen hier in Nordrhein-Westfalen, das nach unten durchstellen, was aus dem Kultusministerium kommt. Auch die sind in der persönlichen Verantwortung.
Habe ich direkt vielleicht noch eine Folgefrage, direkt zum gleichen Thema, auch eine Elternfrage. Bringt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Lehrer, Rektoren oder das Jugendamt etwas?
Dienstaufsichtsbeschwerden haben wir die 3F als Juristen. Formlos, fristlos, fruchtlos. Da kommt meistens nicht so furchtbar viel bei rum, sondern wenn man das Gefühl hat, die Lehrer nehmen auf die Gesundheit der Kinder überhaupt keine Rücksicht, da müssen ganz andere Bandagen aufgefahren werden. Dann muss man eben überlegen, zieht man diesen Lehrer wegen Körperverletzung vor ein ordentliches Gericht, etwa indem man beantragt, der Lehrer möge es unterlassen, das Kind unter eine Maske zu zwingen, wenn das Kind selber Beschwerden, etwa Kopfweh, Schläfrigkeit und so etwas äußert. Darüber muss man sagen, dann ist der Lehrer auf einmal in der persönlichen Verantwortung, weil er selber wegen Körperverletzung in Anspruch genommen wird. Und ich bin selber Beamter, deswegen darf ich solche Witze machen. Ein Beamter fühlt sich unglaublich sicher, solange der Staat hinter ihm steht. Ein Beamter fängt an, sehr schnell nachzudenken, wenn er auf einmal merkt, es geht ihm persönlich ans Leder.
Folgefrage zum Thema Schulpflicht, auch eine Elternfrage. Was tun, wenn von Seiten von Behörden bereits Zwangsgelder und Bußgelder angedroht werden, weil das Kind schon länger nicht mehr in der Schule war?
Also das ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen, wenn wir in Hessen oder ja, irgendwo in östlichen Bundesländern, wo es immer noch die Möglichkeit der Befreiung oder Abmeldung vom Präsenzunterricht gibt, solche Schreiben bekommen, dann sind die weit, weit, weit über das hinaus, was sie eigentlich dürfen. Es dürfte in den genannten Bundesländern nicht mal ein Bußgeldbescheid ergehen. Trotz allem, in den Bundesländern, wo es möglich ist, sein Kind vom Präsenzunterricht abzumelden. Und ich bekomme trotzdem am Ende eine Androhung, dass entweder dann vom Ordnungsamt, teilweise bekomme ich dann Schreiben vom Jugendamt, die beauftragt sind, da zu gucken wegen Schulpflichtverletzung. In all den Fällen müssen die Eltern sagen, ich habe ein Recht darauf und ich habe das beantragt. Und dann müsste eigentlich Ruhe sein. Der zweite Faktor bei der Schulpflichtverletzung, der häufig vergessen wird, es werden unentschuldigte Fehltage eingetragen und es werden für nicht erbrachte Leistungsnachweise den jeweiligen Schülern im Halbjahreszeugnis im Moment dann Vorhaltungen gemacht. Also du kriegst Note 6, du warst ja nicht da. Das geht schon mal nicht. Wenn ich offiziell die Möglichkeit habe, nicht am Präsenzunterricht teilzunehmen und die Schule mir dann Distanzunterricht gewährt, darf sie auch nur das bewerten, was sie selbst angeboten hat. Und das, was die Schule nicht angeboten hat, darf sie gar nicht bewerten. Und wenn sie den Kindern keine Gelegenheit gibt, zum Beispiel Leistungsnachweise in der Schule zu schreiben, darf sie auch nicht verlangen, dass die Leute Klassenarbeiten schreiben, nur mal als Sonderthema. So, und jetzt zurück zu der anderen Sache. Wir kennen alle Baden-Württemberg. Wir kennen Bayern seit den Herbstferien, in Baden-Württemberg nach den Sommerferien und ich denke, Berlin macht es auch nach den Sommerferien so. Ja, Bayern ist gleich vorgeprescht. Zwei Landkreise haben gesagt, wir wollen nicht nur Bußgelder androhen, sondern wir gehen gleich in die Verwaltungsvollstreckung. Also Handlungsvollstreckung, ihr müsst eure Kinder in die Schule schicken, sonst gibt es ein Zwangsgeld. Das ist was anderes. Wenn ich ein Bußgeld habe und reagiere auf die Anhörung nicht, dann lande ich, wenn dann Bescheid ergeht und ich Einspruch einlege beim Amtsgericht. Bekomme ich aber eine Zwangsgeldandrohung und wird ein Zwangsgeld im Ergebnis festgesetzt, dann bin ich beim Verwaltungsgericht und muss da ein Eilverfahren beantragen. Es sind zwei völlig getrennt zu sehende Sachen. Man kann aber, weil man ist ja Laie in der Regel und wenn man kein Laie ist, naja, man befindet sich zumindest in guter Gesellschaft mit Lehrern, die es auch nicht so ganz kapieren. Dann sollte man immer wieder sagen, was ist der Kern des Ganzen? Der Kern des Ganzen ist, wenn ich in einem Anhörungsverfahren bin, dann könnte ich denen mal so richtig schön das Schulgesetz um die Ohren hauen und sagen, welche Beteiligungsrechte Eltern haben, bevor die Schule ein Kind aus der Schule ausschließt. Zum Beispiel sagen, dieses Kind hat Probleme, dank eurer Masken, dank eurer Selbsttests, dieses Kind ist psychisch am Ende, dann gibt es Beteiligungsrechte. Dann gibt es die Möglichkeit, je nach Schulgesetz zu sagen, ich will die Klassenkonferenz, ich will die Schulkonferenz einberufen, ich habe die Möglichkeit, als Eltern nochmal zum Gespräch geladen zu werden, bitte ohne Test. Und dann natürlich auch nochmal zu sagen, wir wollen den Schulpsychologen mal einschalten. Wir wollen, dass das Jugendamt eingeschaltet wird. Und zwar nicht, um zu überprüfen, dass mein Kind zu Hause nicht irgendwie unterm Tisch liegt, halb besoffen oder irgendwie nicht versorgt wird, sondern damit wir einen Weg finden, wir gemeinsam, Eltern, Schule, Jugendamt, wie dieses Kind trotz dieser Situation gescheit beschult wird. Da ist also ganz viel Musik drin und in jedem Schulgesetz gibt es pädagogische Maßnahmen beziehungsweise Erziehungsmaßnahmen, Ordnungsmaßnahmen, die überhaupt nur die Grundlage dafür bilden, dass man einen Schüler befristet oder dauerhaft von dem Unterricht oder von der Schule ausschließen kann. Corona ist wieder so ein Parallelsystem, ja. Das läuft irgendwie so nebenher, da kann man irgendwie alles. Wenn ich dann, sag ich mal, Lust habe, dann bleibe ich einfach so lange wie möglich mit diesem System im Spiel und versuche, die Rechte auszuschöpfen, bevor ich mir einen Bußgeldbescheid geben lasse. Das ist eine Empfehlung, die ich gebe. Und dabei ist ganz wichtig, dass Kinder, Jugendliche, die das können, auch eine eigene Meinung haben und selber sagen, ich trage die Maske nicht, ich leide unter der Maske, ich habe die und die Symptome unter der Maske. Das kann man ein Kind oder einen Jugendlichen auch durchaus mal schriftlich formulieren lassen. Denn ein Zwangsgeld wird gegen die Eltern festgesetzt und nicht gegen den minderjährigen Schüler. Und das ist das Unsägliche bei diesem Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in einem Eilverfahren vom 7. Januar. Der VGH, Bayerische VGH, sagt, ein Selbsttest ist nicht mehr freiwillig, das ist ein Pflichttest. Und Eltern haben ihre Kinder zum Testen zu zwingen. Und jetzt wird es interessant. Wie zwingen Eltern ihre Kinder zum Test? Mit dem Gürtel, mit der Peitsche, mit dem Stock? Wie geht zwingen? Oder mit Psychoterror? Das ist eine Aufforderung zur Körperverletzung und Nötigung. Jetzt nur mal zu Ende gedacht. In Baden-Württemberg laufen auch die Zwangsgeldandrohungen. Ich weiß das. Ich weiß noch nicht, dass irgendwo festgesetzt worden sei. Dann kommt doch die Spezialität hinzu bei den Bußgeldern. Die Schule zeigt alle paar Tage neu den Verstoß an. Es werden immer wieder neue Anhörungsschreiben verschickt. Und da würde ich im Anhörungsschreiben schon mal sagen, Leute, same procedure as last week. Wir machen das jetzt genauso wie neulich. Wir sind noch in diesem Verfahren. Wir haben das auch schon durchexerziert. Ihr könnt Doppelbestrafungsverbot. Ihr könnt nicht zweimal dieselbe Tat hier aburteilen. Ja, das verstehen im Moment sogar Staatsanwaltschaften. Also Leute, die 5 Bußgeldbescheide bekommen haben, ja, da wird dann am Ende nur eine Sache verfolgt. Bei der Zwangsgeldfestsetzung bin ich mir nach der Entscheidung nicht mehr so sicher. Da würde man nach dem, was der Bayerische VGH entschieden hat, durchaus auch sagen, ja, die setzen das neu fest. Immer wieder und immer wieder. Ich weiß, dass die Kollegen versuchen, dagegen einen Antrag nach 80 Absatz 7 Verwaltungsgerichtsordnung zu machen, wonach man eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts durch Hauptsacheentscheidung abändern kann. Insbesondere dann, ich habe jetzt den Gesetzestext nicht vorliegen, insbesondere dann, wenn sich neue Tatsachen ergeben. Eine neue Tatsache wäre, dass ich einfach sage, bei Zwangsgeldfestsetzung, mein Kind trägt immer noch keine Maske. Ich habe jetzt, habe schon den Stock rausgeholt, die Peitsche liegt schon bereit. Das Kind macht es nicht. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch mal Körperverletzungen angezeigt. Man könnte sich ja auch mal selber anzeigen. Also ganz mutiger müsste ja mal in irgendeiner Form sagen, das bringe ich jetzt mal bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Mal sehen, was die dazu sagen. Und vor allen Dingen nie vergessen, es ist völlig egal, ob ich schon den Bescheid habe. Es ist völlig egal, ob die in der Vollstreckung sind. Immer wieder aufs Jugendamt zugehen. Ich sage nicht, das Jugendamt wird uns immer helfen. Aber einem Jugendamt sagen, so, wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Helft mir mal dabei. Und wenn da nicht gerade 2 getrennt oder geschiedene Kindeseltern aufeinandertreffen, von denen der eine pro Corona-Maßnahmen absolut toll findet und der andere gar nicht, dann könnte ich mir vorstellen, wenn Eltern sich einig sind, dann könnten Eltern auf dem Jugendamt zumindest oder auf der Mitwirkung des Jugendamts bestehen und sagen, wie sollen wir es konkret umsetzen? Und da auch wieder, es gibt Schulpsychologen, es gibt teilweise Schulärzte, die zwar einen sehr zweifelhaften Ruf haben, insbesondere weil sie wieder Maskenbefreiungsattest ausstellende Ärzte bei der Ärztekammer anzeigen. Aber insgesamt würde ich immer sagen, das System ist dafür da, dass es dem Schüler gut geht und nicht, dass es dem Schüler schlecht geht. So, und so in diesem Selbstverständnis sollte man Kinder- und Jugendhilfe sehen und in diesem System sollte man auch Schulrecht sehen. Die sind nicht dafür da, Kinder zu Feinden zu haben und Eltern.
In unserer AG haben wir genau diesen Fall Eltern, die vor dem Verwaltungsgericht im Eilverfahren verloren haben. Und in der Begründungsschrift stand, dass die Eltern eine Mitwirkungspflicht, eine meinungsbildende Mitwirkungspflicht auf die Kinder haben und nötigenfalls unter Zuhilfenahme des Jugendamtes. Also das steht in der Verweisung vom Verwaltungsgericht. Das haben die verloren. Aber welche Meinung soll das denn sein, auf die man einwirken soll, wenn man vorher schon Zwangsgeld angedroht bekommen hat? Also das kann ja nur eine Meinung sein, die man nicht selber hat.
Ich habe es irgendwo gelesen in einem Schreiben von irgendeiner Schulaufsichtsbehörde. War das Schulaufsicht? Nein, es war der Kinderschutzbund aus Gießen in Mittelhessen. Die haben sich also beschwert, nicht? Also wie könnte man nur sagen, diese Corona-Maßnahmen wären nicht gut und die wären irgendwie schädlich? Und dann kommt was ganz Verräterisches. Die Eltern würden den Kindern ja diese Meinung einsuggerieren sozusagen. Das sind die Eltern, die ihre Kinder davon überzeugen, dass ihnen die Maske nicht gut tut. Das ist die Denke. Die denken nur, wenn diese bösen Querdenker-Eltern nicht wären, dann würden die Kinder natürlich liebend gern die Masken tragen und die Schnelltests. Und deswegen gehört meiner Meinung nach auch immer dazu, dass sich die Eltern ein Stück weit entlasten und sagen, lasst die Kinder mal zu Wort kommen. Genauso wie ich einem Kind ja nicht verbieten kann, wenn es unbedingt in den Präsenzunterricht will, dann kann ich das Kind auch nicht mit 10 Pferden daran hindern. Da muss ich es im Zweifel gehen lassen. Und insofern ist es wieder wichtig, sobald ein Kind sich dazu äußern kann, dann soll das Kind sich ruhig dazu äußern. Und dann sind wir über das Argument schon mal weg.
Also ich muss sagen, ich bin auch einigermaßen entsetzt darüber, dass ausgerechnet der Kinderschutzbund so einen Blödsinn von sich gibt, zeigt aber, dass diese ganzen Verbände offensichtlich längst nicht mehr die Interessen vertreten, für die sie eigentlich da sind. Ich war am 1.7. tatsächlich per Videokonferenz zugeschaltet im Unterausschuss Corona-Pandemie des Deutschen Bundestages. Da ging es auch um Tests und Masken an den Schulen. Das war eine Expertenanhörung. Man frage sich nicht, warum ausgerechnet ich diese Einladung bekommen habe. Ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, mal was zu den Studierenden zu sagen. Um die ging es so gut wie nicht. Aber beeindruckend oder geradezu erschreckend war, wie Dario Schramm, Sprecher der Bundesschülersprecherkonferenz, dann sich äußerte, indem er sagte, ja Leute, also macht bitte die Schule wieder zu, Maskentests, alles in Ordnung, solange wir nicht wieder die Präsenzlehre abschaffen. Und dann hieß es, wir haben genügend Opfer gegeben, jetzt gibt uns endlich diesen Impfstoff. Ja, sowas sagt doch niemand, der die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertritt. Ja, also ich war wirklich entsetzt. Vielleicht darf ich aus der Praxis noch ein paar Sachen beisteuern. Also erstens, wenn es schon zu einem Zwangsgeld oder zu einem Bußgeldverfahren gekommen ist, dann ist natürlich Alarmstufe dunkelrot. Mir stellt sich die Frage, was mache ich denn, um das zu verhindern? So eine Musterschreiben, wie jetzt ich das zu Masken versucht habe, die sind ja dazu da, die Leute erstmal zum Nachdenken zu bringen, dass die überhaupt nicht erst mit Zwangsgeldern und sowas um die Ecke kommen. Ja, und wenn es um Tests geht, also ohne jetzt der Veranstaltung zu sehr vorgreifen zu wollen, meine erste, wenn ich selber Kinder hätte, die davon betroffen wären, dann wäre meine erste Maßnahme zu sagen, so okay, ihr wollt, dass das Kind in der Schule getestet wird, dann zeigt mir bitte erstens, was für einen Test verwendet ihr, zweitens zeigt mir bitte einen Beipackzettel und zwar einen richtigen Beipackzettel und nicht so einen zusammengemanschten wie in Bayern, zeigt mir bitte eine Angabe der Inhaltsstoffe und zwar sowohl auf dem Teststäbchen als auch in der Pufferlösung und gibt mir für diese Stoffe bitte das Sicherheitsdatenblatt. Und außerdem hätte ich gerne eine Gefährdungsbeurteilung wegen der Gefahren, gerade weil wegen Nasenbluten möglicherweise wird, es ist ja auch durch Studien belegt, wenn man dazu feste durchsticht, dass dann notfalls dieser hauchdünne Knochen zwischen dem oberen Nasenraum und der Schädelhöhle durchstochen wird und dann kommt das Hirnwasser aus dem Nasenloch raus. Ist auch nicht so lecker. Ja, wie geht ihr denn mit diesen Gefahren um? Macht mal eine Gefährdungsbeurteilung. Einfach, damit die Leute mal ein bisschen galoppieren, bevor sie da weitermachen. Ich habe tatsächlich am 23.12. beim Amtsgericht in Höxter einen Fall vertreten von einer Kindesmutter, die 9 Tage lang ihr Sohn nicht zur Schule geschickt hat wegen der Maskenpflicht, bevor sie dann wegen Homeschooling ein Agreement mit dem Schulamt und der Schulleitung gefunden hat. Ich habe natürlich vorgetragen, dass diese Masken schädlich sind und dazu sehr konkrete Beweisanträge gestellt. Die hat das Amtsgericht abgelehnt mit der Begründung, das sei zur Ermittlung der Wahrheit nicht erforderlich. Das wurde in der Hauptverhandlung überhaupt nicht begründet. In der schriftlichen Urteilsbegründung steht dann drin, naja, das Oberverwaltungsgericht in Münster habe doch am 6. Mai 2021 schon festgestellt, dass von Masken keine relevanten Gesundheitsgefahren ausgingen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat dieses entschieden in einem Eilverfahren ohne Beweisaufnahme und das Amtsgericht dachte, es kann sich dazu eine eigene Beweisaufnahme sparen. Ich habe gerade vor um 5:30 hier an der Post, da wo ich mich gerade aufhalte, die Begründung des Antrags auf Zulassung der Rechtsbeschwerde abgeliefert. Das sind 12 Seiten Text mit 7 Anlagen, um mal deutlich zu machen, dass man so mit der Kindesmutter nicht umgehen kann. Übrigens hat auch hier, so wie Holger es gerade schon vorhin angedeutet hat, das Gericht gesagt, das ist ein Delikt. Das waren 9 aufeinanderfolgende Schultage. Das sind jetzt nicht 9 Verstöße, sondern ein sogenanntes Dauerdelikt. Das ist ein Verstoß, der dann mit einem Bußgeld von 100 € geahndet wurde. Aber ich bemühe mich darum, dass es dabei nicht bleibt. Aber wie gesagt, wir sehen das jetzt. Unsere Justiz ist in diesem Punkt extrem auf der Seite der Regierung und man muss sich manchmal fragen, wie das eigentlich dazu kommen kann. Also das, was Holger gerade vom Bayerischen Verwaltungsgericht so erzählt hat, da zieht es einem die Schuhe aus. Die Kinder haben nach dem BGB einen Anspruch auf gewaltfreie Erziehung. Womit will ich sie also zwingen?
Ich möchte mal ganz kurz hier mal einhaken. Also du sagst hier, die Schulen und die Gerichte sind auf Seiten der Regierung. Wer ist hier eigentlich auf Seiten der Kinder? Hier geht es um Kinder. Also die haben ihre Würde verloren, indem sie die ganze Zeit mit einer Maske rumlaufen. Ein normaler Arbeitnehmer muss nicht so viel Maske tragen wie unsere Kinder in den Schulen. Und die verlieren ihre Zukunft, ihre Würde, ihr Dasein. Also das kann man gar nicht in Worte fassen.
Ich wollte eigentlich zwischendrin schon mal sagen, das war aber schon ein bisschen zurück, dass die Lehrer, die fürsorgend sind und ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, nicht warten, bis ein Kind Kopfschmerzen hat und von selbst äußert, dass es Kopfschmerzen hat oder dass die Nase blutet, sondern dass ein Lehrer bei Minderjährigen, je kleiner, desto mehr, kontrollieren muss, ob die gut damit klarkommen. Da sie aber noch nicht mal verstanden haben, wie die Unfallverhütungsvorschriften hinsichtlich Maskentragepausen sind und wie Tests, wenn überhaupt, sicher durchzuführen wären, wissen sie erst recht nicht, dass sie auffordern müssten, die Schüler mitzuteilen, ob es ihnen noch gut geht. Ja, da kann man ruhig mal den Spieß umdrehen. Das mit der Gefährdungsbeurteilung und so, da bin ich ja seit, September, Oktober 2020 schon dran. Einige haben das verstanden, ansonsten heißt es doch wieder die Querdenker mit ihrer Gefährdungsbeurteilung. Man kann aber, wie gesagt, immer noch mal sagen, haben Sie eigentlich kontrolliert, ob es den Kindern gut geht? Was haben Sie denn aufsuchend dazu beigetragen?
Ja, dann habe ich eigentlich direkt die nächste passende Frage, genau zu dem richtigen Thema, Jugendamt. Und der Holger hat eigentlich das richtige Stichwort genannt, den Spieß rumdrehen. Viele Eltern fragen nämlich Folgendes: Kann man eine Anzeige beim Jugendamt machen gegen eine Kindeswohlgefährdung durch Lehrer und Rektoren? Weil ja, das Jugendamt ja auch eine Verpflichtung, nicht immer nur auf die Eltern zuzugehen, sondern theoretisch auch aus sich heraus auf Lehrer zuzugehen.
Wenn man jetzt aufs Jugendamt zugeht und sagt, ermöglichen Sie meinem Kind die Beschulung. Ich sage jetzt mal nicht Distanzunterricht, Präsenzunterricht. Ermöglichen Sie meinem Kind die Beschulung. Ermöglichen Sie meinem Kind ohne Maske, ohne Selbsttest Unterricht zu machen, weil das steckt ja letztlich dahinter in den meisten Fällen. Dann bräuchte man nicht zu befürchten, dass dann so ein Boomerang-Effekt eintritt, wie damals bei den Kinderschutzverfahren nach 1666 BGB. Wir alle wissen, dass viele Eltern mit diesem Versuch gescheitert sind und damit ja auch alleine an die Front gegangen sind. Und wenn ich jetzt ans Jugendamt gehe, muss ich denn dann den Verlust des Sorgerechts fürchten? Nee, eigentlich nicht. Aber man muss auch mit der richtigen Begründung dahin gehen. Starke Eltern mögen diesen Weg gehen. Und wenn der vom Jugendamt halbwegs, sag ich mal, seinen Job ernst nimmt, mag man da weitergehen. Aber das hat seine Grenzen. Ich glaube, da brauchen wir uns keine so allzu großen Illusionen zu machen.
Was kann man Mitarbeitern vom Jugendamt entgegnen, die besorgten Eltern gegenüber äußern, dass Masken tragen und die Testerei ein Politikum ist und dass man das nicht in Frage stellen sollte? Könnte man hier mit einer Untätigkeitsklage reagieren?
Es ist kein Politikum, Norbert. Es ist eine Tatsachenfrage. Ja. Vielleicht ist so eine Arbeitshilfe wie die meinige, ja, die kann man, wenn man es ein bisschen umformuliert, auch mal im Jugendamt schicken, indem man sagt, so Freunde, ihr seid jetzt nicht diejenigen, deren Schutz die Kinder anbefohlen sind, aber andererseits doch wieder, weil ihr das Kindeswohl zu verwalten habt. Jetzt guckt euch mal an, was in peer-reviewten Studien dazu steht. Und zu sagen, das ist ein Politikum, das man nicht hinterfragen darf. Also entweder ist es eine Tatsachenfrage, und meiner Meinung nach ist es eine, dann stimmt das Argument schon als Ganzes nicht. Oder aber es ist eine politische Frage, dann zeugt es nicht von einer demokratiefreundlichen Einstellung in den Behörden, wenn politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden dürfen, sondern ganz im Gegenteil, davon liebt die Demokratie, dass politische Entscheidungen hinterfragt werden. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auf die Faktenebene müssen sagen, nee, Leute, das stimmt alles nicht, dass den Kindern die Masken nicht schaden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben physiologische Auswirkungen, wir haben psychologische Auswirkungen. Es gibt eine sehr schöne Ausarbeitung von Christoph Kuhbandner. Er hat den Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg. Der hat an einen Landrat und den bayerischen Kultusminister mal einen offenen Brief geschrieben, 18 Seiten lang, sehr gut recherchiert, was diese Masken alles mit den Kindern machen und vor allen Dingen, dass die alle nichts nutzen und dass die Kinder keine Pandemietreiber sind. Auf diese Weise macht man die Verantwortlichen, wie man es Jurist sagt, bösgläubig. Die können hinterher nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen der Ansatz, den ich in meinem Schreiben verfolgt habe. Ihr könnt nicht sagen, ihr hättet es nicht gewusst.
Es gibt eine sehr schöne Abhandlung des Umweltbundesamtes für CO2-Werte an Schulen aus dem Jahr 2005. Da hat das Umweltbundesamt sich über CO2-Werte unterhalten und hat dann Regeln aufgestellt und hat auch reingeschrieben, interessanterweise, was bei CO2-Werten so und so den Leuten alles passiert. Das war also lange bekannt. Das Ergebnis ist erstmal, dass man bei bestimmten CO2-Konzentrationen den Unterricht abbrechen muss, wenn es allzu schlimm wird. Und man könnte mal sagen, warum gilt das von damals heute nicht mehr? Es ging um Schule, wohlgemerkt.
Ja, richtig. Norbert, wolltest du noch eine Frage stellen von den Eltern, die du mitgebracht hast?
Wie sieht die rechtliche Seite aus, wenn zum Beispiel Schule oder Elternbeirat beschlossen haben, dass Maskenverweigerer und ungespritzte Kinder nicht mit auf Klassenfahrt dürfen? Kann man sich dagegen wehren?
Also ich kann dazu auf jeden Fall was sagen. Es geht überhaupt nicht, weil was ist das hier überhaupt? Hier können Menschen aus medizinischer Sicht vielleicht nicht gespritzt werden. Und das ist ja dann Ausgrenzung von möglicherweise körperlich eingeschränkten. Also ich sage das mal selbst als behinderter Mensch, weil ich kann deswegen keine Maske tragen und ich werde immer wieder ausgegrenzt. Deswegen versuche ich das immer zu betonen, damit die Leute das kapieren. Aber natürlich bin ich kein Jurist und sage das jetzt nur als Selbstbetroffene.
Moderne Schulgesetze haben eine Antidiskriminierungsklausel. In Bayern haben sie, soweit ich weiß, keine, habe noch keine gefunden. Aber moderne Schulgesetze haben eine Antidiskriminierungsklausel und das wäre mal ein schöner Grund, die vielleicht mal in Erinnerung zu rufen.
Ich meine, die Klassenfahrt ist eine Veranstaltung der Schule. Da muss ich dieselben Teilnahmemöglichkeiten haben wie beim Schulunterricht.
Also natürlich könnte ich einen Eilantrag nach 80.5 da auch dagegen stellen, VWGO. Und natürlich könnte man hier auch mal sagen, also wenn das Eltern beschließen, dass die da ausgeschlossen werden, also das ist ja nicht mal eine Entscheidung des Schulleiters. Also da würde ich dann im Zweifel sagen, da hilft vielleicht schon mal die Schulaufsicht.
Also eigentlich kein, sage ich jetzt mal, angenehmes Ende, weil dieses umfangreiche, was uns eigentlich da so betroffen macht, dass die Kinder eigentlich aus dieser ganzen Zwickmühle nicht rauskommen, ist einfach unfassbar groß. Und deswegen machen wir das hier. Und also ich würde jetzt unsere Runde so langsam beenden. Und ich würde sagen, wir werden definitiv dieses Thema noch weiter behandeln müssen. Das kann nicht mit kleinen, wenigen Sachen beendet sein. Das ist eigentlich das einzig wirklich wichtige Thema, weil das unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Und auch der Umgang damit. Ehrlich gesagt, wie vorhin von Martin auch gesagt hat, niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst.
Selbst wenn diese Maßnahmen mal irgendwann aufgehoben werden und sei es nur temporär, müssen wir wachsam bleiben. Ich selber habe längst den Punkt erreicht, da ich nicht mehr zufrieden bin, alleine wenn die Corona-Maßnahmen aufgehoben sind, sondern ich halte das für so eindeutig evidenzbefreit, Und ich halte diese ganzen Corona-Maßnahmen an allen Menschen in diesem Land, aber insbesondere an den Kindern, für so schwerwiegendes Unrecht, dass ich erst zufrieden bin, wenn die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. So Leute wie beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, die diese unsägliche Entscheidung vom 7. Januar 2022 erlassen haben, dürfen in meinen Augen nie wieder in irgendeiner Weise juristisch tätig werden. Ich finde es ganz schlimm, dass in unserer Richterschaft solche Entscheidungen möglich sind. Ich meine, was ich hier in Nordrhein-Westfalen vom Oberverwaltungsgericht in Münster berichten kann, ist auch nicht unbedingt schmackhaft, wenn da drin steht, ja, die Kinder, die können das doch lernen, wie man denn mit den Masken umgeht. Ja, also medizinisches Fachpersonal fliegt aus der mündlichen Prüfung raus, wenn sie mit den Masken nicht richtig umgehen. Aber die Kinder, ja, die kriegen das doch irgendwie hin. Das ist so eindeutig lebensfremd, dass man sich fragt, wie konnten solche Gerichtsentscheidungen jemals zustande kommen? Hier muss in der Justiz, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien und in der Justiz, in den Verwaltungsbehörden die Frage nach der Verantwortlichkeit gestellt werden. Ich bin nicht alleine dann schon zufrieden, wenn hier Ruhe ist, sondern ich bin der Meinung, wir müssen wirklich gucken, wer hat diesen Kindern das angetan? Und ja, das muss die Frage aufwerfen, wie reagiert die Rechtsordnung darauf?
Vielleicht wiederhole ich einfach nochmal, ausgehend von all dem, was wir Ihnen hinsichtlich des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung, im Wesentlichen ist es ja, vorhalten können. Im Hinblick auf das, was man Ihnen bei Verletzungen des Schulgesetzes vorhalten kann, im Hinblick auf all die möglichen Beteiligungsrechte, die wir haben, das Jugendamt einzuschalten, Schulpsychologen einzuschalten, sollten wir versuchen, bei Androhungen von Bußgeldern, Zwangsgeldern, so lange wie möglich den Ball im Spiel zu behalten und gar nicht erst bis ans Gericht zu kommen, so lange wie möglich. Und ein weiterer Punkt für all die, die eher diese Konflikte und Sachen scheuen oder dies anders versuchen, die sollen halt überlegen weiter, ob sie ihr Kind wegen Krankheit aus der Schule erstmal raushalten. Das ist auch eine Möglichkeit. Und immer das Kind fragen und das Kind beteiligen, soweit es dazu eine klare, straighte Meinung hat. Das gilt auch für Gerichtsverhandlungen. Danke.
Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.